Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Happy Healthy Companies, deinem Podcast rund um gesundes und glückliches Arbeiten. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute darf ich dir einen ganz besonderen Gast vorstellen, den ich gleich im Interview mit dabei habe, und zwar den Manuel Kull. Manuel ist Coach für introvertierte Führungskräfte und wir werden uns darüber unterhalten, warum empathisches Führen immer wichtiger wird und was die Stärken in dieser besonderen Eigenschaft sind. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo Manuel, schön, dass du da bist zu diesem wichtigen Thema empathische Führung und warum empathische Führung immer wichtiger wird.
Danke dir für die ganz liebe Einladung und ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses tolle Thema sprechen können. Und danke, dass du dem Thema dafür heute den Raum gibst.
Ja, super gerne. Ich merke einfach bei mir auch im Unternehmen, im Unternehmenskontext, dass empathische Führung tatsächlich ein Erfolgsfaktor ist. Und als ich dann gesehen habe, dass das auch dein Thema ist, habe ich mir gedacht, okay, den Manuel, den muss ich einfach einladen und das Thema hier mit dir gemeinsam besprechen. Denn Solo-Folgen sind auch ganz nett und gleichzeitig Expertise mit reinzuholen, also auch deine Expertise mit reinzuholen, ist natürlich nochmal ein riesiger Mehrwert. Und ich gehe davon aus, dass das eben auch spürbar ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, vielleicht frage ich dich auch einfach mal, was machst du eigentlich so, damit auch die Zuhörenden wissen, wer du denn bist?
Natürlich sehr, sehr gern ein, zwei Worte zu mir, um mich auch vielleicht komplett verstehen zu können in meiner Persönlichkeit, auch später den einen oder anderen Punkt, den ich bringe. Es sind nur drei Schwerpunkte, die mich so ein bisschen auch durchs Leben getragen haben, die jetzt auch die Persönlichkeit ausmachen und die Art und Weise, auch wie ich arbeite. Das erste ist, dass ich eine klassische Tanzausbildung habe. Also ich habe sehr früh begonnen, als Kind mich für Musik und Tanz zu interessieren, habe dann auch Tanz- und Kindertanzpädagogik studiert und auch als Tänzer gearbeitet. Das spielt für mich auch eine ganz große Rolle, die Verbindung auch zum Körper und zu mir selbst zu haben. Und die Musik natürlich ist für mich ein ganz, ganz großer Faktor. Und irgendwann hatte ich dann für mich gemerkt, ich möchte nochmal weitergehen und habe mich dann entschieden, auf dem zweiten Bildungsweg Abitur zu machen, habe dann nochmal BWL studiert, dann nebenberuflich dann getanzt und auch unterrichtet an einer Tanzschule mehrmals die Woche. Und nach dem BWL-Studium habe ich dann begonnen, in der Finanzindustrie zu arbeiten und bin dort jetzt seit über einem halben Jahrzehnt als Führungskraft tätig. Und so bin ich dann auch zu dem Thema des Coachings gekommen, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht und mich dort intensiv mit dem Coaching von introvertierten Personen beschäftigt. Und ich habe für mich gemerkt, das ist deshalb so ein wichtiges Thema, weil viele Seminare und auch Coachings nicht so stark ausgerichtet sind auf die Bedürfnisse von Introvertierten, um die auch wirklich empathisch abzuholen und mitzunehmen. Und deshalb habe ich mich auch entschieden, Business Coachings speziell für introvertierte Führungskräfte anzubieten, habe dafür einen eigenen Coaching-Prozess. Ganz grob skizziert, Tänzer, Führungskraft, Business Coach. Wenn du mich beschreiben wollen würdest, wären so die drei Begriffe, die mich auszeichnen, die für mich eine wesentliche Rolle spielen, auch in der Arbeit und auch bei dem wichtigen Thema, über das wir heute gemeinsam sprechen.
Ach, wie spannend. Danke dir fürs Teilen.
Ja, gerne.
Und würdest du für dich sagen, du bist eher introvertiert und hast dir deswegen das Thema so gewählt? Oder bist du eher das Gegenteil und hast gemerkt, okay, das ist eher für die anderen eben auch wichtig?
Ja, also für mich, also ich bin ganz klar introvertiert von meiner Ausprägung. Das habe ich allerdings erst mit der Zeit lernen dürfen. Ich habe eine ganze Zeit gedacht, ich müsste anders sein, ich müsste lauter sein, ich müsste mehr aus mir rauskommen. Das war teilweise auch so Feedback, was ich bekommen hatte. Und es war dann auch der Punkt am Beginn, als ich mich damit beschäftigt hatte, Führungskraft werden zu wollen, als ich auch mich vorbereitet hatte und auch mein Chef zu dem Zeitpunkt gefragt hatte, ob ich mir es vorstellen könnte, als Führungskraft tätig zu sein oder mich dorthin zu entwickeln. Und dann hatte ich auch verschiedene vorbereitende Seminare und ich habe für mich gemerkt, das hat nicht immer ganz so gepasst. Und für mich das Schlüsselerlebnis war dann, als ich selbst bei einem Coach war, um genau das Thema mit zu bearbeiten, um mich darauf vorzubereiten auf die Führungsaufgaben, dann hat er mir einen Satz gesagt, der für mich immer noch nachhängt. Ich weiß noch, wie ich da neben ihm sitze, auf den großen Sesseln, wie man sich so vielleicht vorstellt, in so einem kleinen Raum, Teppichboden. Es war also ein herbstlicher Tag und ich komme da rein, erzähle ihm, ja, ich will mich vorbereiten auf eine Führungstätigkeit beziehungsweise mich dorthin entwickeln, auch wenn sie noch nicht konkret vor der Tür stand. Und ich hatte zu ihm gesagt, wie kann ich Führungskraft sein, obwohl ich introvertiert bin? Und dann sagt er zu mir, es geht im Coaching und auch bei unserer persönlichen Entwicklung nicht darum, etwas hineinzugeben in dich oder etwas herauszunehmen aus dir, sondern es geht darum, das, was da ist, zu entwickeln und zu entfalten. Wir haben schon all das in uns, was wir brauchen. Und dann ist es egal, ob ich intro oder extrovertiert bin. Das Entscheidende ist, die Stärken, die wir haben, zu erkennen, da empathisch auf uns zu schauen und diese dann auch zu entwickeln und zu entfalten. Das war für mich so der Schlüsselmoment, als ich dann auch begonnen hatte, mich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen. Das war weit vor meiner eigenen Coaching-Ausbildung. Zu dem Zeitpunkt durfte ich mich noch mit mir selbst beschäftigen. Und dann mit der Zeit hatte ich das entdeckt und die wahre Kraft hat es dann für mich entwickelt, als ich dann auch Bücher darüber gelesen habe und auch teilweise Bücher studiert, im Sinne von, ich habe sie mehrmals gelesen, die sind total vergriffen aus, viele Eselsohren bewusst drin, Notizen drin gemacht. Und der befreiendste Moment war, als ich selbst in einem Besprechungstermin auch gegenüber einer hierarchisch höheren Person von mir sagen konnte, aufgrund meiner Introversion habe ich diese und jene Bedürfnisse. Also mich bewusst und selbstbewusst anzunehmen. Und genau aus dem Grund und aus dem Gefühl heraus und die Entwicklung, die ich dadurch machen durfte, habe ich für mich erkannt, das ist ein Thema, das wird nicht nur mich betreffen. Es wird sicherlich viele Menschen geben, die ähnliche Herausforderungen haben. Und genau für die Menschen, genau dafür habe ich mich entschieden, dieses Thema aufzugreifen, es auch ein bisschen bekannter zu machen und da diesen Menschen im Coaching-Prozess zu unterstützen.
Absolut, da gibt es ganz sicher ganz, ganz viele Menschen und ich habe gerade schon so viel rausgehört, wo ich am liebsten nochmal nachhaken
Ja,
möchte. Ich
gerne.
starte mal einfach damit, dass du
Sehr gerne.
gerade eben gesagt hast, dass du Führungskraft werden wolltest oder wie kann ich Führungskraft werden, obwohl ich introvertiert bin, ne?
Genau.
Und allein schon dieses Obwohl, das
Absolut.
spricht für mich einfach nochmal so rein, dass wir so geprägt sind auf so ein eher dominantes Führungsverhalten, eher extrovertiertes Führungsverhalten. Und meine Erfahrung ist tatsächlich, dass das auch eine Stärke sein kann, das introvertierte Verhalten, beziehungsweise das empathische Verhalten. Und da wollte ich dich nochmal danach fragen, wie du das siehst, ob du das genauso als Stärke auch wahrnimmst und wenn ja, wo siehst du da die Stärken?
Also zunächst mal, also für mich, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Ne? Wir bewegen uns ja alle irgendwo zwischen den Polen, extrovertiert, introvertiert. Das ist ja auch zu einem großen Teil, wie die Forschung zeigt, durch unsere Gene bestimmt. Was ich so lese aus den Studien, sind so um die 50%. Ein Teil entwickelt sich auch frühkindlich bis ins fünfte, sechste Lebensjahr und dann ist es mehr oder weniger stabil. Ne? Und deshalb, ich bin eher mehr Intro oder mehr Extro. Manche sind eher in der Mitte, die sind dann ambivertiert. Und einmal, um die Frage auch evolutionstechnisch zu beantworten, es gibt Gründe, wieso es diese Persönlichkeitsausprägungen gibt. Wenn diese sowohl das eine als auch das andere nicht sinnvoll wäre, wäre das durch die Evolution schon rausevolutioniert worden. Also es gibt Gründe, wieso es genau diese Ausprägung gibt, genauso wie jede andere. Und deshalb gibt es da für mich auch kein besser oder schlechter. Aber sicherlich gibt es Situationen, in der eine extrovertierte Person seine Stärken ausspielen kann und es gibt Situationen, in der die introvertierte Person seine Stärken ausspielen kann. Und das Wichtige ist zu erkennen, was sind meine Bedürfnisse, was ist der Rahmen, in dem ich komplett aufblühe und mich entfalten und entwickeln kann. Das ist so das berühmte Bild, was du sicherlich auch schon gehört hast und viele der Zuhörerinnen und Zuhörer. Es macht wenig Sinn, einen Fisch danach zu beurteilen, wie gut er auf Bäume klettern kann. Na, das ist einfach Quatsch, das ist einleuchten und ähnlich ist es dann auch hier. Es macht wenig Sinn, eine introvertierte Person nach einem wahnsinnig langen Arbeitstag auf ein Netzwerking-Event zu schicken, in soziale Interaktionen noch und nöcher, was ihm Energie raubt, obwohl er sowieso schon im roten Bereich ist. Ja, also insoweit ist es immer die Frage des Kontextes. Und ja, es gibt Stärken. Das Wichtige ist, sich dessen bewusst zu sein. Und dafür ist einmal eine empathische Haltung sich selbst gegenüber sehr wichtig. und sich da auch regelmäßig zu reflektieren, damit umzugehen, aber genauso empathisch anderen Personen gegenüber, um deren Bedürfnisse auf und wahr und vor allem auch wertschätzend anzunehmen, um dann auch zu wissen, welchen Rahmen darf ich denn schaffen. Und gerade in Führungssituationen, weil ich werde Mitarbeitende haben, die sind sowohl im einen als auch im anderen Spektrum zu Hause, mehr oder weniger, sind also je nachdem, wo man nachliest, 30-50% der Menschen eher introvertiert, auch noch regional unterschiedlich, aber können wir also annehmen. Also können wir sagen, so jeder dritte bis zweite ist potenziell introvertiert. Das heißt, es wird irgendjemand wird zu führen sein, der auch introvertiert ist. Und die brauchen einfach auch eine andere Art von Führung, einen anderen Zugang, eine andere Gesprächsatmosphäre, um ihr wahres Potenzial zu entfalten, was auch da ist. Und da brauche ich natürlich eine gewisse Empathie, die Fähigkeit, aber vor allem auch die Bereitschaft, mich in die andere Person hineinversetzen zu wollen und das dann auch zu können, um da die Emotionen, die Empfindungen und auch die Gedanken mitzunehmen. Und die beste Möglichkeit ist natürlich, in den Austausch zu gehen und da einfach auch in ein wertschätzendes Gespräch einzusteigen und auch mal zu fragen, wie es einem geht, was jemand braucht und dieses nicht als Floskeln zu verwenden, sondern als ernst gemeinte Frage und darauf ein Gespräch aufzubauen.
Ja, da sprichst du mir gerade sehr aus der Seele und auch wenn ich dieses Thema Wertschätzung gerade nochmal von dir aufgreifen darf, das ist auch etwas, was ich auch immer wieder im betrieblichen Kontext höre, dieser Durst, dieser Hunger nach Wertschätzung. Und das muss gar nicht immer monetär sein, sondern wirklich nach, ich werde gesehen, ich werde verstanden, ich werde wertgeschätzt in meiner Meinung. Und das nochmal damit reinzunehmen, was das tatsächlich für einen Wert hat, also auch für die Mitarbeitenden selbst. Dass, wenn das passiert und wenn man sich dafür die Zeit nehmen kann und es auch weiß, wie wichtig das am Ende des Tages ist, dieses persönliche Gespräch gegebenenfalls auch, was für mich auch mit unter anderem zum Thema Empathie dazugehört. Wirklich die Menschen zu hören, zu sehen und sich Zeit für die Menschen zu nehmen.
Und vor allem dann auch bereit sein, dass es andere Sichtweisen gibt. Ich muss nicht alles gut finden, was andere sagen, wie andere denken, wie andere fühlen. Allerdings ist es wichtig zu akzeptieren, dass es auch genau anders sein kann, wie es bei mir ist. Und das ist so das Entscheidende. Da auch ein bisschen zurück zu meiner Tanzzeit, was ich da erlebt hatte. Es ist nicht immer so, dass jeder bei jedem Choreografen oder Tanzlehrer gleich gut lernt. Es braucht da eine gewisse Verbindung, einen gewissen Zugang auch, Dinge erklären und rüberbringen zu können. Eine gewisse Sprache. Und die ist nicht nur verbal. Und so ist es genau auch hier an der Stelle, dass ich da auch zulassen darf, dass es verschiedene Wege gibt und dass es manchmal auch andere Personen auch braucht, um gewisse Dinge zu vermitteln. Und deshalb glaube ich auch, dass wir uns viel stärker damit beschäftigen sollten, wie wir uns gegenseitig unterstützen und ergänzen können. Deshalb ist für mich dann auch die Zeit vorbei, dass es nur den einen einzigen gibt, sondern wir viel mehr das Team brauchen, den Teamgedanken, die gegenseitige Reflexion, um genau diese Idee zu entwickeln und da voneinander lernen zu können.
Ja, und auch um Stärken echt einsetzen zu können, echt fördern zu können, echt sehen zu können, am Ende natürlich auch gewinnbringend nutzen zu können, wenn ich das mal so gerade mit rein überlege. Da gibt's auch noch einen Punkt, den ich selber immer wieder wahrnehme, wo ich dich mal drauf ansprechen wollte, wie du das siehst. Also ich merke gerade so einen Generationenwechsel auch teilweise, dass wir vielleicht auch noch aus autoritärer Erziehung kommen, wenn wir so in den älteren Semestern denken, also Vorrentenalter etc. pp. Und dass jünger die Leute jetzt sind, also die jüngeren Generationen, da vielleicht auch nochmal eine andere Form von Erziehung genossen haben. Jetzt kann man natürlich alles für gut oder schlecht halten, darüber möchte ich jetzt gerade gar nicht so tief einsteigen, was da die bessere Erziehung ist. Darum geht es nun wirklich nicht, aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch da vielleicht diesen Punkt, dass da Empathie nochmal wichtiger wird, darauf zu schauen, dass dieser autoritäre Stil, der lange funktioniert hat, ebenfalls anfängt zu bröckeln. Wie siehst du das?
Also ich stimme denen zu und gehe auch den Weg, mit den du beschreibst, will aber nochmal einen anderen Aspekt oder einen zusätzlichen Aspekt mit reinbringen, wieso ich auch noch viel mehr glaube, dass die empathische Führung noch wichtiger wird. Wir leben aktuell in einer Zeit, die von Umbrüchen geprägt ist, verschiedenster Art. Technologie. Vor ein paar Jahren hatte kaum jemand sich mit einer generischen KI beschäftigt. Mittlerweile hat der Großteil sicherlich schon mal die ein oder andere KI-Anwendung genutzt und vielleicht auch deutlich intensiver. Und das wird so ein zukünftiger Treiber sein.
Ja.
Wir sind in der Phase, in der wir uns intensiv auch damit beschäftigen müssen, wie leben wir als Gesellschaften auch länderübergreifend zusammen. Was sind unsere Wertevorstellungen etc.? Dann getrieben durch verschiedenste politische Strömungen, durch Klimawandel, transformatorische Prozesse, die angestoßen werden. Das heißt, die Regulierung nimmt zu. Das heißt, wir leben in einer komplexeren und schnelllebigeren Welt unter anderem. Das heißt, die Anforderungen, die uns in der Arbeitswelt begegnen, die nehmen rasant zu. Die Spezialgebiete werden breiter und tiefer. Und was vielleicht noch vor einigen Jahrzehnten möglich war, dass die Führungskraft auch das relevante Wissen haben konnte und auch wirklich fachlich mitführen konnte, die nimmt meines Erachtens genau deshalb ab, weil es nicht mehr abdeckbar ist, weil die Themen zu breit werden, weil die fachlichen Herausforderungen zu tief werden. Und genau deshalb brauche ich ein starkes Team, was fachlich sehr, sehr gut ist. Und ich brauche eine Führungskraft, die empathisch auf jeden Einzelnen in der Weise eingehen kann, dass er sich entwickeln und entfalten kann und seinen Beitrag für den Teamerfolg bringen kann. Und deshalb brauche ich mehr Empathie und ein besseres Verständnis. Und da kann es gerade auch eine Chance sein, dass ich Personen unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Generationen im Team habe, weil genau diese unterschiedlichen Blickwinkel, wenn ich die aufgreife und mit einbeziehe und dann auch in meine Entscheidungsfindung mit einbeziehe, dann bekomme ich da einen Wahnsinnsmehrwert, weil das teilweise konträre Meinungen sind. Und die Kunst besteht dann darin, in der Gesprächsführung wertschätzend die einzelnen Personen so abzuholen und auch so empathisch zu sein, dass dann jeder auch seine Meinung und seine Sichtweise einbringt und diese dann auch so gewinnbringend für alle genutzt werden können. Und genau aus dem Grund bin ich davon überzeugt, dass wir an dem Beginn der Zeit stehen, dass die empathische Führung oder Empathie als Führung ein ganz, ganz wichtiger Führungsskill wird und eine größere Bedeutung gewinnt.
Danke dir für die Ergänzung. Also genial, wie du auch gerade noch mal die Brücke geschlagen hast zum Thema KI, beziehungsweise insgesamt diese Intelligenz, die da so breit gestreut wird auf die Dauer, dass das Wissen einer einzelnen Person kaum noch mitkommen kann. Und das ist auch ein Kerngedanke, den ich absolut mitgehe, dass in diesem ganzen technischen Fortschritt die Menschlichkeit immer wichtiger wird als Faktor, der auch am Ende gesund erhält. Am Ende des Tages auch das, denn auch da, wir merken immer mehr, dass auch die Krankenstände weiter steigend sind. Also insgesamt Branchen bundesweit, überall sind Krankenstände steigend, auch auf psychischer Ebene. Das ist ja noch nicht einmal nur die Technik, die sich da so weiterentwickelt, die KI, die sich entwickelt. Es ist ja auch eine politische Lage, die auch Umbrüche hat, private Situationen, die herausfordernd sein können. Und da eben die Empathie mit aufzubringen, auch das mit einzubeziehen. Denn rein sachlich betrachtet kann man das nicht hundertprozentig voneinander trennen, dass da eben auch noch Geschehen um das Arbeitsleben drumherum ist. Der Mensch bringt immer sich und all das mit, was ihn eben ausmacht am Ende des Tages. Das ist ein Wirkfaktor, den ich anfange wahrzunehmen, wenn ich mal schaue, okay, in welchen Bereichen sind die Teams denn zufriedener auch aufgestellt? Insgesamt von Befragungen kann man ja durchaus auch schauen, wo sind Mitarbeiter zufriedener oder Mitarbeiterinnen zufriedener. Häufig fange ich an wahrzunehmen, dass es gerade die Teams sind, die das auch mit in der Führung oder in der Kultur mit integrieren können. Diese Empathie und dieses Miteinander, die es irgendwie auch sogar im Team untereinander schafft, ein Miteinander zu gestalten. Gar nicht mal nur auf Führung, sondern auch untereinander. Ja, für mich auch nochmal so ein spannendes Thema, da zu sagen, hey, das hat auf so vielen Ebenen einen Wirkfaktor, also auch sehr persönlich, sogar im gesundheitlichen Rahmen. Und auch wenn wir anfangen wollen, unsere Mitarbeitenden gegebenenfalls vor Erkrankung zu schützen, das ernst zu nehmen, was da auch an Bedürfnissen im Raum ist.
Absolut. Und gerade auch die Ebene des Miteinanders, was du gerade ansprichst. Gerade weil wir mehr und mehr auch abhängig voneinander werden, im Sinne von, ich brauche Wissen eines Kollegen, einer Kollegin, um meine Arbeit tun zu können, brauche ich da auch. Natürlich auf einer professionelleren Ebene vielleicht, als wenn wir von privaten Beziehungen sprechen, brauche ich aber doch eine funktionierende Beziehungsebene und eine zunehmend funktionierende Beziehungsebene, was vielleicht in der Vergangenheit so in der Form nicht erforderlich war, als die Prozesse einfach ganz klar waren. Der eine sein Thema abgeschlossen hat und der zweite arbeitet weiter. Mittlerweile ist es ja wirklich so, dass es mehr ineinander greift und das ist für mich so wie das Bild wie Zahnräder, die ineinander greifen. Die dürfen natürlich synchronisiert sein, aufeinander abgestimmt sein. Und so ist es ja bei uns dann auch, wenn ich dann ein gut funktionierendes System will. Und auch Mitarbeitende, die gut miteinander arbeiten können, dann brauche ich genau diese Beziehungsebene, die zu fördern ist. Und dafür brauche ich einen entsprechenden Rahmen, der natürlich auch ein Stück weit mit in der Verantwortung der Führungskraft liegt, dafür zu sorgen oder die Anreize zu setzen, dass genau dieser Rahmen auch geschaffen wird und geschaffen werden kann.
Und eben hast du noch was angesprochen, was ich auch noch mal in den Raum reinholen möchte, und zwar so dieses Thema Perspektivübernahme. Für mich auch nochmal sowas in der Coaching-Ausbildung, die ich gemacht habe, so ein absolutes Learning. Es war mir zwar irgendwo auch klar, also für mich war das unterbewusst immer klar, aber das nochmal so zu verstehen, dass jeder so seine eigene Wirklichkeitskonstruktion hat. Also so war der Begriff, eigene Wirklichkeitskonstruktion. Jeder hat seine Perspektive auf die Dinge. Der eine findet das Thema vielleicht total belastend und die andere sagt, das funktioniert doch ganz einfach. Warum machst du dir solche Gedanken? Und da dann wirklich auch ernst zu nehmen und zu verstehen, hey, für die Person, die gerade gesagt hat, das ist belastend, ist es belastend. Ja. Wir schließen so gern von uns auf andere. Warum sehen denn andere nicht das Thema genauso, wie ich das sehe, beziehungsweise ja die Herausforderungen genauso schwierig wie ich? Oder eben umgekehrt, warum macht sich jemand so einen Kopf und es ist doch eigentlich gar kein Thema? Das nochmal zu ankern, hey, die Wirklichkeitskonstruktion der anderen Person ist für diese Person real. Also ganz egal, was du mir jetzt als Meinung geben wirst, das ist deine wahre Meinung und die ist in deiner Realität natürlich auch wichtig und spielt eine Rolle. Und darüber hinwegzugehen, führt eben nicht zu empathischer Annahme, sondern absolut zum Gegenteil, kann absolut demotivierend wirken und vielleicht sogar zu Distanz führen, wenn man da nicht anfängt, drauf einzugehen und das wahrzunehmen, hey, es gibt auch Wirklichkeitskonstruktionen anderer Menschen. Das ist auch etwas, was ich zum Beispiel in Resilienztrainings merke, um da mal eine kleine Story auch mit reinzugeben. Also ich gebe auch Resilienztrainings bei uns im Unternehmen und das mittlerweile auch schon mit Hunderten von Menschen tatsächlich. Und ich habe immer wieder auch Personen dabei, die sagen, hey, ich habe doch gar kein Problem. Läuft doch alles super, uns braucht's doch gar nicht schlecht gehen, so in diese Richtung. Und ganz oft sind es genau die Personen, die dann am Ende rausgehen mit einem riesen Learning, und zwar mit dieser Perspektive, okay, mir geht es gut. Aber jetzt verstehe ich, warum es anderen eben nicht gut geht und dass es anderen nicht gut geht, dass es sie belastet. Ja. Also ich stelle den Personen immer die Wahl auch natürlich zu sagen, okay, wenn du jetzt sagst, du brauchst das hier alles nicht, dann ist es nur wertschätzend zu sagen, okay, du brauchst ja auch nicht deine Zeit verschwenden, du darfst auch zurück an deinen Arbeitsplatz gehen, wenn du dort die Welt retten kannst und hier keinen Mehrwert siehst. Aber gib mir noch eine halbe Stunde Zeit, um dich zu überzeugen, dass das eben doch einen Mehrwert geben kann. Genau diese Situation gab es nämlich wirklich schon zuhauf, dass man auch gesagt hat, ich habe kein Thema, aber eine Freundin oder wer auch immer, die hat ein Thema und jetzt kann ich verstehen, warum das doch eben für sie diesen Impact hat. Ne? Nur als Beispiel. Das dort auch fördern zu können, ist natürlich großartig und gleichzeitig würde ich mir das natürlich auch nicht nur von Mitarbeitenden, sondern genauso von Führungskräften wünschen, dass dieses Bewusstsein da ist. Und natürlich wird das bei ganz vielen Führungskräften schon der Fall sein. Ich möchte eigentlich gerade nur darauf aufmerksam machen, wie wichtig diese Empathie auch ist, beziehungsweise die Perspektivübernahme ist, da sich auch wirklich darauf einzulassen, da mal hinterschauen zu wollen. Was macht das denn gerade mit der Person, die da vor mir ist? Wenn die eine Überlastung meldet, dann das auch ernst zu nehmen, nur als ein Beispiel. Dass diese Person vielleicht nicht so viel schafft wie die andere Person, aber für diese Person ist es gerade tatsächlich eine Belastung. Woher kommt das? Wie können wir das umstrukturieren, etc.?
Es ist total spannend, weil du für mich jetzt einen weiteren Aspekt mit reinbringst, der so das Thema ein bisschen ergänzt. Das ist so das Thema der Offenheit. Empathie ist ja das eine, aber dann auch die Offenheit für die persönliche Entwicklung und dann da in dem Zusammenhang die Entwicklung einer Organisation an sich dann auch mitzunehmen. Und genau das, was du hier beschreibst, auch wenn ich in einem Seminar bin oder in einem Workshop, ich sage, das Thema hat es für mich konkret keine Relevanz. Dann ist ja die Frage, hat es für mich denn tatsächlich keine Relevanz? Vielleicht hat es für mich persönlich keine Relevanz. Aber wir sind ja alle in Beziehung mit Personen, in irgendeiner Form, im Privaten, im Beruflichen. Und wenn genau in dem Beziehungsgeflecht, in dem ich mich bewege, eine andere Person ein Thema damit hat, dann ist es wieder für mich auch ein persönliches Thema. In der Weise, dass es mich auch wiederum persönlich betrifft. Und gerade das wichtige Thema, was du ansprichst, ich will nur umschreiben mit der Brille, die sprichwörtliche Brille, die wir auf der Nase tragen. Das ist, wie wir die Welt sehen. Was ist denn tatsächlich die Wirklichkeit? Allein schon, sich darüber Gedanken zu machen und dann für sich auch zu akzeptieren, dass jeder seine eigene Brille trägt. Die Brille wird gefärbt durch die Jahre, die wir hier auf dem wunderschönen Planeten sind. Die wird gefärbt durch das, was wir erlebt haben, durch das, was wir glauben, durch das, was wir erreichen wollen, aber auch von unserer aktuellen Situation jetzt gerade in diesem Moment wird genau diese Brille gefärbt. Und das wiederum strahlt dann darauf ab, wie wir durch diese Brille unsere Wirklichkeit sehen, die wir in Wahrheit zum großen Teil auch selbst konstruieren. Und das hat wiederum dann Einfluss darauf, wie wir uns verhalten. Und allein schon den Blickwinkel einzunehmen, wenn ich auch in einem Gespräch bin oder ein Verhalten wahrnehme, was gar nicht zu meinem Konstrukt passt, was ich habe. Und dann die Gedanken zu machen, was wäre, wenn ich an der anderen Person wäre? Was könnte die Motivation sein? Und allein dann genau die Neugier zu entwickeln und dafür offen zu sein und zu sagen, hey, ich nehme das jetzt gerade wahr und ich kann es für mich nicht einordnen, aber erzähl doch einfach mal, wie kommst du denn dazu? Das ist ein ganz anderer Einstieg, als zu sagen, du musst dich so und so verhalten. Das kann ja gar nicht anders sein. Und dann sind wir wieder bei dem Thema der persönlichen Entwicklung, die auch notwendig ist, um auch eine gewisse Empathie auch für sich entdecken und entwickeln zu können, um sie dann auch leben zu können.
Sehr schön formuliert, also vor allem auch so wahnsinnig tiefgehend. Und was ich mir gerade noch mal so nebenher notiert habe, weil es einfach für mich noch mal so ein
Ja.
Lesson learned war und vielleicht ja für die ein oder andere Person, die hier gerade zuhört, auch dieses Thema, es ist sehr wohl mein Thema. Also, obwohl ich vielleicht glaube, es ist nicht mein Thema, wenn es in meinem Beziehungsgeflecht ein Thema ist, ist es ein Thema. Denn auch ich, wenn ich erst einmal erkannt habe, dass du ein Thema hast, ganz egal welches das ist, dann hat es eine Wirkung auf mich. Außerdem komme ich in die Verantwortung ja fast schon, mich darauf auch einzulassen und da wirklich dann mal dahinter zu schauen, vielleicht auch Unterstützung zu bieten, etc. und es wirklich auch verstehen zu wollen. Denn wenn ich dich verstehe, kann ich ganz anders darauf wirken. Und die Wirkfaktoren sind ja sowieso da. Wenn du etwas mitbringst, selbst wenn es aus dem privaten Rahmen ist, dann wird das die Zusammenarbeit auf jeden Fall beeinflussen. Und dann ist natürlich die Frage, will ich das so oder komme ich jetzt doch ins Handeln? Und das, was ich da nämlich eben gemerkt habe, ist eben diese Story. Okay, jetzt habe ich gemerkt, dass eine Freundin, die hat da ein Thema und jetzt verstehe ich, das ist eine Wirklichkeitskonstruktion, die für sie sehr real ist, auch wenn ich sie gerade nicht nachvollziehen kann. Und die Person, die dann darauf zugeht, geht und sagt, hey, jetzt will ich's verstehen, jetzt bin ich bei dir. Das verändert alles. Also das verändert auch das Miteinander. Allein schon dieses plötzlich ganz anders gefragt werden, ganz anders aufeinander zugehende. Das verändert komplette Beziehungsgeflechte, komplette Zusammenarbeit gegebenenfalls auch. Und das ausschließlich zum Positiven, wenn du mich fragst.
Bin ich vollständig bei dir? Und am Ende ist es eine Haltungsfrage. Damit will ich mich darauf einlassen und bin ich bereit, den Weg auch der Kommunikation zu gehen. Es ist, wir können es ja offen sagen, es ist nicht immer einfach. Ne? Das ist viel einfacher, sich abzuschotten, zu sagen, die anderen sind schuld, dann schiebe ich die Verantwortung weg. oder dann sollen die anderen mal machen.
Ja. Und sehe ich auch den Mehrwert überhaupt da drin, ne? Denn wenn ich keinen Mehrwert darin sehe, mich mit jetzt den Schwierigkeiten meiner Beschäftigten da noch auseinanderzusetzen, dann werde ich meine wertvolle Zeit natürlich in etwas anderes investieren. Und da muss ich ja erst einmal irgendwo auch die positive Erfahrung gemacht haben. Das hat einen Mehrwert. Denn wie du schon sagst, das kostet ja Zeit. Vielleicht kostet das Überwindung. Und vielleicht habe ich ja auch nie gelernt, das zu tun. Also wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben vielleicht eine Oldschool wirkende Führungskraft. Wie schwer wird es dieser Person auch fallen, das Verhalten zu verändern? Und selbst das mal mit in den Kopf reinzunehmen, also statt da Vorwürfe zu machen oder ähnliches, auch da mal zu überlegen, okay, wenn ich jetzt seit Jahrzehnten diesen Führungsstil angewendet habe und der auch Jahrzehnte funktioniert hat, dann ist es natürlich für diese Person auch schwer zu sagen, jetzt verändere ich das völlig.
Also von heute auf morgen wird es ja ohnehin nicht gehen. Jede Veränderung beginnt ja auch mit einer persönlichen Einsicht und Bereitschaft, sich verändern zu wollen. Das ist ja mal das Wichtigste. Und ich erlebe allerdings auch in meinem Umfeld tatsächlich Kolleginnen und Kollegen, die eine gewisse Erfahrung auch schon mitbringen und ganz, ganz bereitwillig auch weiterhin an sich persönlich arbeiten und sagen, das ist ein Weg und eine Reise, die wird nie aufhören. Ich entwickle und entfalte mich die ganze Zeit. Das ist dann so beeindruckend zu sehen, was dann so ein Mensch dann auch ausstrahlt. Allerdings, wenn ich dann genau die Person habe, die du beschreibst, die schon mehrere Jahrzehnte es genauso gemacht hat und es hat schon immer so funktioniert, deshalb soll es genauso noch funktionieren und ich bin auch nicht bereit, da aus meiner Komfortzone rauszugehen, dann wird es halt sehr, sehr schwierig, da eine Veränderung bewirken zu können. Das ist so.
Ja, das glaube ich auch. Du hast eben noch ein Wort gesagt, was ich sehr wichtig finde und unbedingt noch mal ein bisschen diskutieren möchte, und zwar das Thema Selbstempathie. Ja. Da würde ich dich gerne fragen, was verstehst du unter Selbstempathie, beziehungsweise wann ist Selbstempathie für dich besonders auch wichtig?
Jetzt lass mich mal ganz kurz überlegen. Also Empathie, wenn ich das mal nochmal zusammenfassen darf, ist ja die Fähigkeit, aber auch die Bereitschaft nachzuempfinden, wie es einer anderen Person geht. Wenn ich das auf mich selbst projiziere, dann ist Selbstempathie ganz bewusst, sich, seinen Körper und alles, was in einem passiert, wahrzunehmen. Ne, die Gedanken, die Emotionen, aber auch, wie es meinem Körper geht und auch die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen. Und das beginnt alles für mich mit einer Reflexion. Und da will ich auch mal ein Beispiel bringen aus meiner Zeit, als ich noch getanzt habe. Wenn wir trainieren als Tänzer, dann stehen wir im Training immer auch vor einem Spiegel. Das heißt, ich habe immer auch eine Reflexion meiner selbst. Weil jeder Tänzer muss auch selbst immer auch ein guter Coach für sich selbst sein. Das heißt, wir bekommen immer direkt und unmittelbar ein Feedback über den Spiegel und arbeiten damit. Und bekommen dann dadurch Hinweise, was wir denn anders machen können oder nicht. Und da brauche ich natürlich eine ganz besondere Beziehung und Verbindung auch zu meinem Körper, um das, was ich visuell wahrnehme, das zu übertragen auf mein Empfinden und wie ich meinen Körper bewege. Welche Muskulatur ich an welcher Stelle ich wie anders anspannen oder entspannen muss, um eine Bewegung so auszuführen, wie sie gewünscht ist. Und genauso ist für mich auch Selbstempathie. Wir brauchen für uns, jetzt hier dann bildlich gesprochen, den Spiegel, den wir uns regelmäßig vorhalten, um uns reflektieren zu können. Einmal ganz das Offensichtliche, das Verhalten zu reflektieren, aber dann auch tiefergründig gehen zu können, zu reflektieren, was steckt denn dahinter? Sind denn meine Motivatoren in der Situation gewesen? Und deshalb bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan von Impulsen, die von außen kommen, sich diese zu holen, um dann damit auch beispielsweise im Selbstcoaching zu arbeiten, Impulse sich geben zu lassen und auch Reflexionsfragen und die dann mitzunehmen und die dann zu verarbeiten. Und so ist für mich das Gesamtpaket von Selbstempathie oder so ist mein Verständnis davon, sich selbst auch gegenüber dann wertschätzend sich anzuschauen, was in einem passiert und dann zu überlegen, was passe ich an, was passe ich nicht an, sodass es dann für mich wieder passt. Und das alles wertneutral und wertfrei mit einer wertschätzenden Art So würde ich Selbstempathie beschreiben wollen mit dem Bild.
Spannend. Auch vor allem diese Wertschätzung sich selbst gegenüber an der Stelle, die genauso wichtig ist. Manuel, wenn ich jetzt so überlege, du bist ja jetzt seit mehreren Jahren bereits Führungskraft. Und was würdest du sagen, war so dein wichtigstes Learning auf der Reise dahin, wo du jetzt stehst?
Das ist eigentlich das wichtigste Learning. Jetzt bezogen auf Führung, wenn wir es darauf eingrenzen wollen, dann ist es ein Satz: Führung beginnt bei uns selbst. Weil nur dann, wenn ich mich selbst führen kann, bin ich in der Lage, andere Menschen zu führen. Das heißt, ich brauche von mir selbst eine Idee, eine Verbindung zu mir, wann Emotionen sich entwickeln. Ich muss in der Lage sein, in gewissen Situationen Emotionen wahrzunehmen, auch wenn sie spontan kommen, ungeplant, gerade in schwierigen und kritischen Gesprächen. Und ich muss in der Lage sein, mich gerade auch in solchen Situationen selbst führen zu können und brauche da die Fähigkeit, auf so eine gewisse Metaebene zu gehen und da auch mich selbst regulieren zu können, um dann auch wirklich meiner Führungsverantwortung und auch in der Verantwortung der Gesprächsführung, die ja regelmäßig dann auch bei der Führungskraft liegt, der nachkommen zu können. Und das ist diese Erkenntnis, als ich diese gewonnen habe und dann begonnen durfte, daran zu arbeiten. Das ist auch wiederum eine Reise, die hört nie auf. Das ist mir das Wichtigste. Führung beginnt bei uns selbst.
Wow, Führung beginnt bei uns selbst. Ja, ein Wahnsinnssatz. Also ich finde, den darf man echt mal irgendwo aufschreiben und theoretisch kann den auch jeder am
Natürlich.
Ende für sich benutzen, Führungskraft oder
Ja,
nicht.
klar.
Führung beginnt bei uns
Es ist
selbst.
auch in jeder Form der Kommunikation ist es wichtig, immer mal wieder zurückzukoppeln, sich vor den eigenen Spiegel zu stellen und zu reflektieren und sich das Spiegelbild anzuschauen. Und das ist ja nicht immer nur das Spiegelbild von unserem Körper, was wir dann sehen, sondern es darf ja auch tiefer gehen. Ich darf mir auch einen Emotionsspiegel vorhalten. Dann kann ich mir auch bauen als Beispiel. Und dann, das können Farben sein, das können Klänge sein, das können Schwingungen sein. Das ist ja ganz egal. Da kann ja jeder für sich genau den Spiegel bauen, der für einen passt. Aber wichtig ist, da für sich einen Zugang zu finden und dann auch für sich Definitionen der einzelnen Emotionen, um dann damit umgehen zu können, beispielsweise. Oder auch die Gedanken, die wir entwickeln, die kommen. Also das ist eine Reise, die kann sehr, sehr tief gehen. Das darf jeder für sich selbst entscheiden, wie tief er da gehen möchte. Aber genau diese beginnt einfach bei uns selbst und die ist für jeden wichtig, ob Führungskraft oder Nicht-Führungskraft.
Absolut. Und wenn ich das so feststelle, auch für mich, wer einmal so die Entscheidung getroffen hat, ich gehe diesen Weg, der wird ihn auch sein Leben lang gehen. Der hört einfach nicht auf. Also so dieses Weiterentwickeln. Und wenn ich dann nochmal auf diese Selbstempathie gehe und auch auf den Satz, dieses Führung beginnt bei uns selbst und auch sich selbst den Spiegel vorzuhalten. Ja, wie will ich denn meine Mitarbeitenden sehen, wenn ich mich selbst nicht sehe, wenn ich angefangen habe, eine Riesenmauer um mich herum zu bauen und meinen eigenen Spiegel nicht zu sehen, weil da einfach, ne, eine Schutzwand vor ist, warum auch immer, die hat ja sicherlich auch ihren Zweck und ihren Grund, aber dann wird es mir eben auch nicht möglich sein, meine Mitarbeitenden entsprechend empathisch zu führen an der Stelle oder geschweige denn überhaupt so diese Empathie mit nach draußen zu tragen, auch in anderen sonstigen sozialen Beziehungen. Und da nochmal drauf zu schauen, das finde ich gerade auch nochmal einfach ein spannendes Bild.
Ja, genau, wenn ich ja gerade das Bild nochmal verwenden darf, weil ich es auch gerade so schön finde, die Schutzmauer, die gebaut ist. Da geht es ja nicht nur darum, dass von innen nichts nach draußen geht. Das heißt, die Führungskraft kommt nicht durch, aber genauso der andere Weg ist ja genauso versperrt. Und wenn ich genau diese
Absolut,
Schutzmauer
ja.
habe, dann spüren doch genau die Personen, mit der ich spreche, jetzt auch als Führungskraft mit den Mitarbeitenden, dass sie gar nicht durchdringen können und werden sich gar nicht in der Weise öffnen, dass überhaupt die Person in der Lage ist, da ansatzweise die Bedürfnisse, Emotionen und auch die wahren Hintergründe der Motivation erkennen zu können. Das geht ja auch in beide Richtungen. Deshalb müssen wir die einfach aufmachen. Natürlich, es macht verletzlich, aber das ist
Ganz
dann der
wichtig,
Weg,
ja.
den wir gehen dürfen, den sich es allerdings lohnt zu gehen.
Sehr wahr. Ja, und gerade das, dass du das auch jetzt nochmal hinzugefügt hast, so dieses, es kommt ja auch von außen nichts rein. Wenn wir uns jetzt dann überlegen, warum ist jemand nicht empathisch, Natürlich ist es viel einfacher, diese Mauer zu bauen und eben Kritik auch nicht an sich heranlassen zu müssen, gegebenenfalls. Vielleicht auch in besonders prekären Situationen oder ähnlichem. Natürlich hat es auch einen Sinn. Und gleichzeitig sage ich dir, aus der Erfahrung heraus gehe ich nämlich genau deinen Weg mit. Es lohnt sich, diese Mauern abzubauen und da wirklich in den empathischen Austausch zu kommen auf so vielen Ebenen.
Ja.
Eine Frage an dich, so zum Abschluss
Okay.
vielleicht. Und zwar hören ja vielleicht ja auch ein paar Menschen hier zu, die sagen, okay, ich entwickle mich ja gerade vielleicht auch zu einer Führungskraft hin oder hätte Lust, da reinzugehen und empathische Führung finde ich auch wichtig und finde ich auch interessant. Gibt es da einen Tipp, den du diesen Personen geben würdest, worauf sie sich konzentrieren dürfen oder was besonders wichtig ist?
Ah, also, du machst es mir ein bisschen schwierig, wenn du sagst nur einen Tipp, aber ich werd mich bemühen. Also für alle, die sich damit auseinandersetzen, Führungskraft werden zu wollen, was ist denn wichtig? Vorhin hatte ich ja gesagt, Führung beginnt bei uns selbst. Und genauso ist es auch der Weg dorthin, der beginnt auch bei uns selbst. Deshalb ist es so, so wichtig, bei sich anzufangen und zu schauen, wer bin ich tatsächlich? Was ist meine Persönlichkeit? Wir sind damit gestartet, an dem Beispiel introvertiert, extrovertiert. Für sich klar zu bekommen, was sind meine Bedürfnisse, was zeichnet mich persönlich aus. Und dann darauf aufbauend den für sich passenden Führungsstil dann auch zu entwickeln. Und eine gute Möglichkeit ist dann natürlich, da über die Reflexion zu gehen. Das kann sehr viel natürlich im Selbstcoaching passieren. Wenn ich an meine Zeit zurückdenke, und das ist dann vielleicht so der eine Tipp. Hätte ich mich nicht zu der Führungskraft entwickeln können oder den Weg gehen können, den ich gegangen bin, hätte ich nicht die Unterstützer an meiner Seite gehabt und nicht die verschiedenen Coaches, die mich auch begleitet haben und mich bei meiner persönlichen Reflexion unterstützt haben. Dann wäre es genau der. Fangt bei euch an und überlegt euch, ob ihr nicht etappenweise jemanden von außerhalb mit an die Seite nimmt, der vielleicht schon einen ähnlichen Weg gegangen ist und euch genau die Impulse von außen gibt, die ihr dann für eure Selbstreflexion, für eure weitere Entwicklung dann ranziehen könnt.
Spannend, ja, großartig. Also ich habe mir gerade tatsächlich genau diese beiden Dinge als Fragen formuliert. Ich habe mir hier aufgeschrieben, wer bin ich?
Ja.
Und dieses Thema auch noch mal, wer nimmt mich mit? Genau dahin, wo ich hin
Genau.
möchte. In dem Fall ja zur Führungskraft. Ich danke dir für deinen
Ja, sehr, sehr
Input.
gerne.
Sehr wertvoll. Manuel, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es war so ein tolles Gespräch mit dir. Gerne wieder.
Ja, hat super viel Spaß gemacht. Also das will ich dir gerne zurückgeben. Also solltest du noch mal auf den Gedanken kommen, gemeinsam mit mir eine Podcast-Folge aufnehmen zu wollen, melde dich bei mir sehr, sehr gerne. Hat super viel Spaß gemacht und ich bin sehr, sehr gespannt, welche Reaktionen es denn auf die Folge heute geben wird.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt und wünsche ansonsten allen und natürlich auch besonders dir, Manuel, noch einen wunderschönen Tag und sag bis ganz bald.
Ja, Dankeschön.
Vielen Dank auch an dich fürs Zuhören und dranbleiben. Und falls es dir gefallen hat, gib uns gerne Feedback. Wenn du magst, kannst du natürlich auch diesen Kanal abonnieren, damit du keinen Podcast mehr verpasst. Und wenn du wissen möchtest, wie du Manuel erreichst, dann schau in die Shownotes. Dort sind alle Informationen für dich bereit. Schön, dass es dich gibt. Bis bald.